Frage. Du hast Geist und Herz. Geist und Herz. Geist und Herz. Geist und Herz. Ah ja, du hast Geist und Herz synonym verwendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind Geist und Herz dasselbe? Ja, kann man so sagen. Sind natürlich erstmal sind es nur Worte, ne? Konzepte, Geist und Herz. Kommt drauf an, wie wir die benutzen wollen. In den asiatischen Weisheitstraditionen, Philosophie, hat man, glaube ich, nie wirklich zwischen Geist und Herz unterschieden. Also in verschiedenen Kulturen und Sprachen gibt es natürlich unterschiedliche Wörter. Für im Pali-Buddhismus, was dafür wohl dafür steht und was wir dafür benutzen, ist das Wort Citta. Citta, und das könnte man auch einfach so als ja, das individuelle Bewusstsein bezeichnen. Das ist das, was das bezeichnet. Citta. Also die Unterscheidung zwischen Geist und Herz, das ist ja mehr umgangssprachlich im Deutschen oder in den meisten, denke ich, europäischen Sprachen. Es wäre irgendwann ja, gut konzeptuell das getrennt haben für uns. Also ist der Geist, wenn das denn das richtige Wort dafür ist, die richtige Übersetzung, also mehr für die kognitiven Dinge zuständig ist und das Herz für die Gefühle. Und vor allem seit der sogenannten europäischen Aufklärung, dem Rationalismus, Descartes und so, dann geht man davon aus, dass die Gefühle trennt. Und das hat sich ja so in unserer Kultur halt auch so eingebürgert, ne? Geist, Menschen und Herz, Menschen und so weiter und so fort. Tatsächlich hat sich das natürlich auch inzwischen auch in der Philosophie und in der Wissenschaft rumgesprochen, dass man die eigentlich nicht wirklich so voneinander trennen kann und dass die sehr beide Aspekte halt zu unseren Bewusstseins und Fähigkeiten des Bewusstseins, zu unserem Geist oder Herz eben gehören und auch zusammenarbeiten müssen, damit das ordentlich funktioniert. Also man könnte sagen, ja, dieses Bewusstsein hat halt kognitive Fähigkeiten, könnte man auch auf Deutsch vielleicht eher das Wort Verstand vielleicht für gebrauchen, obwohl das vielleicht ein bisschen mehr begrenzt ist, und affektive Fähigkeiten oder Eigenschaften, das wäre dann das Herz. Geist, weiß ich nicht. Ich bin aufgewachsen in der englischen Sprache, da hat man dieses schöne Wort Mind. Das ist sehr geschmacksneutral, das kann man für mögliche benutzen. Das deutsche Wort Geist, ja, es kommt immer so ein bisschen holprig über die Lippen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist oder was das für einen Stellenwert hat. Manchmal hört sich das so an wie sehr irgendwie Gespenster. Eigentlich spukt im Oberstübchen. Oder sehr hochtrabend philosophisch, ne? Wie Hegels Weltgeist oder vielleicht sogar der Heilige Geist. Oder sehr geilhaft, ne? Also als Bewusstsein eigentlich. Bewusstsein ist auch schon mysteriös genug, aber mehr für den Heimgebrauch halt auch, ne? Sind wir mit vertraut. Über diese affektiven Aspekt unseres Bewusstseins von Citta wollte ich heute noch ein bisschen mehr so ausführen, ein bisschen mehr sprechen, also Anregung halt das auch zu benutzen für unsere Investigation, für unsere Untersuchung, unsere Wirklichkeitsergründung, Ergründung unserer Wirklichkeit, unserer Erfahrung. In einer dieser Listen, dieser Karten, die der Buddha uns angeboten hat, wie gesagt, für diese Wirklichkeitsergründung, um unsere unmittelbare Erfahrung, unsere gelebte Wirklichkeit zu untersuchen und zu hinterfragen, sind diese fünf Khandas, fünf Aggregate oder Daseinsgruppen, werden die manchmal genannt. Wie gesagt, das ist keine und keine wissenschaftliche Ontologie, sondern eine Hilfe, um dass die Wirklichkeit, die ständig auf uns in ihrer Komplexität einstürmt, ein bisschen vielleicht mehr in einzelnen Aspekten analysieren zu können. Dazu gehört auf der einen Seite Rupa, was wir gestern oder was ich gestern erwähnt hatte, die Form oder manche Leute übersetzen im modernen Sinn als Materie. Also mir gefällt eigentlich Form ganz gut, also sozusagen der Rohstoff unserer Erfahrung. Das, was wir durch unsere fünf Sinne wahrnehmen, die Welt, wie sie in unseren fünf Sinnen erscheint. Und auf der anderen Seite gehört dazu eben genau das Bewusstsein. In diesem Fall benutzt der Buddha in dieser Liste ein anderes Wort dafür, und zwar Vijnana. Also Chitta, während Chitta mehr vielleicht aus der Zeit des Buddha ein umgangssprachlicher Begriff ist, der sehr, sehr nahe ist an dem, was wir unser Herz, unser Geist, unsere Psyche nennen können. Während Vijnana mehr so ein technischer Begriff ist, sagen wir mal. Also wie kommt von diskriminieren, unterscheiden, und Jnana von erkennen, wissen, also das unterscheidende Bewusstsein, erkennende Bewusstsein. Und die beiden gehören eigentlich zusammen. Also dafür, dass überhaupt Welt für uns geschieht, entsteht, brauchen wir Bewusstsein. Ohne Bewusstsein ist nichts. Ne? Ist schön still. Ohne Bewusstsein gibt es nichts zu reden. Ne? Aber also ohne Bewusstsein kann keine Welt erscheinen. Aber nach dem Verständnis des Buddha, wie der Buddha es erklärt, zumindest das Bewusstsein, wie wir es gewohnt sind, wir kennen dieses diskriminierende Bewusstsein, das Bewusstsein, das durch unsere Sinne funktioniert, hat auch immer irgendeinen Gegenstand, eine Form, etwas, dessen wir uns bewusst sind. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Und das ist halt der Inhalt, also Rohmaterial des Bewusstseins, also Rupa. Der Buddha hat das manchmal so beschrieben, dass es die beiden aneinander lehnen, wie zwei Heugaben. Also wenn du den eine wegnimmst, fällt auch die andere um. Bewusstsein, also er sprach dann von Bewusstsein auf der einen Seite und Nama-Rupa auf der anderen Seite. Also Rupa ist da ein wesentlicher Bestandteil und Nama, was Rupa dazugehört, sind genau die drei Aspekte, die drei Daseinsgruppen, die dazwischen stehen, sage ich jetzt mal so in meiner Version, die das vermitteln. Also wenn Vijnana und Rupa das ausmacht, dass überhaupt etwas ist, etwas geschieht, Bewusstsein sagt man ja, dass Erfahrung da ist. Ne? Ohne Bewusstsein keine Erfahrung. Es hat immer einen gewissen Inhalt natürlich, einen Gegenstand. Und die anderen drei Faktoren haben damit zu tun, wie wir diesen Inhalt erfahren. Ne? Wie da also dem Bewusstsein vermittelt werden. Und das sind diese drei Gruppen, Sankhara, Sanya und Vedana auf Pali. Zwei davon hatte ich gestern schon erwähnt, Sanya und Sankhara. Sanya heißt Wahrnehmung, das wäre also der kognitive Aspekt, die kognitive Funktion unseres Geistes und unseres Bewusstseins. Dass wir, wenn wir bewusst sind, immer uns natürlich etwas bewusst sind, dass wir das als etwas wahrnehmen, als etwas erkennen. Diese kognitive Funktion ist Sanya, ist Wahrnehmung. Und die funktioniert auf allen, kann auf sehr unterschiedlichen Ebenen funktionieren, sehr fundamentalen Ebenen bis sehr komplexen Ebenen. Also selbst die Wahrnehmung, dass ich, wenn ich mal sage, ich keine Ahnung, was das ist eine Wahrnehmung. Ne? Sankhara, wie gesagt, das sind ich fange erstmal andersrum an, also Sanya. Und dann Vedana ist die andere Basis, Grundbaustein unseres Bewusstseins, der Art und Weise, wie wir wahrnehmen. Das ist die affektive Qualität. Das alles, dessen wir uns bewusst sind, nehmen wir als etwas wahr. Wir erkennen es als etwas. Selbst wenn wir erkennen, dass wir nichts erkennen, das ist ein Erkennen als etwas. Das ist Wahrnehmung. Und es hat einen affektiven Gehalt. Ein Gefühlsgehalt, ein Gefühlston. Wir haben da ein Gefühlsurteil, eine Valenz, sagt man also in Neudeutsch. Das ist also diese Qualität des Vedana, das wird oftmals als Gefühl übersetzt. Und es ist wichtig, das uns zu unterscheiden von Emotionen. Gefühl ist im Umgangssprache war natürlich ein bisschen vage, ähnlich wie im Englisch, Feeling. Aber hier als technischer Begriff ist es zu unterscheiden von Emotionen. Und Emotionen sind mal wesentlich konkreter. Emotionen würden hineinpassen in diese dritte Kategorie, eher hineinpassen für mich, Sankhara. Sankhara ist dann das, was wir in unserem, sind geistige Aktivitäten, Aktivitätenbewusstsein, das ist letztendlich das, was wir dann machen aus dem oder mit dem, wie wir uns verhalten, innerlich und letztendlich natürlich auch äußerlich gegenüber dem, was wir wahrnehmen und was wir fühlen. Das ist jetzt also ein bisschen komplizierter. Da gehört in die klassischen Listen, gehören da Sachen rein wie, also alles, was geistige Aktivitäten sind. Aufmerksamkeit, Intention, Gedanken, Gedankenbilder, da würden aber auch reinpassen in Träume und eben, denke ich, auch Gefühle in ihrer Emotionen, in ihrer Komplexität. Gefühl, also als Vedana, ist wesentlich, kann man sagen, einfacher oder fundamentaler als Emotion. Das ist mehr so das eigentlich ständig anwesende Befinden, das wir haben, wie wir uns befinden in diesem Moment. Wenn ihr da eine moderne Version finden wollt, kann man das sehr schön nachlesen bei Antonio Damasio. Einige von euch haben vielleicht von ihm gehört, ein sehr bekannter portugiesisch-amerikanischer Neurowissenschaftler, der sehr schön darüber geschrieben hat, wie Gefühl durchaus im Sinne, wie der Buddha von Vedana geschrieben hat, funktioniert und der auch in seiner Arbeit sehr klar unterscheidet zwischen Emotion und Gefühl. Emotionen sind wesentlich konkreter in einer Art und Weise, wie wir uns als Organismus gegenüber einer Situation ausrichten. Also Sachen wie Neid, Mitgefühl, Wut, Ärger, das sind schon genug. Trauer, also solche Sachen sind Art und Weise, wie wir als gesamter Organismus halt uns einer bestimmten Situation entgegen ausrichten. Die haben etwas damit zu tun, wie wir uns dem gegenüber orientieren, verhalten. Wenn wir etwas Konkretes haben, in dem Sinne auch einen kognitiven Aspekt. Also relativ komplex und ist die Art und Weise, wie wir diese Ausrichtung unseres Organismus gegenüber einer bestimmten Situation, die sich natürlich nicht immer verändert, wahrnehmen können durch unsere Eigenwahrnehmung, vor allem durch unsere eigene Körperwahrnehmung. Ne? Sind aber eben normalerweise wesentlich konkreter, konkretisieren sich, denke ich, aus diesem unterschwelligen, ständig, also kontinuierlichen Befinden, was wesentlich unbestimmter ist. Ne? Da kann man für dieses Befinden, das Gefühl, das kann natürlich sehr subtil und auch unterschiedlich sein, aber es ist oft schwer, auf einen konkreten Begriff zu bringen. Also wenn wir in uns hineinfühlen, wie ich mich jetzt gerade fühle, so, es ist schwer, das wirklich konzeptuell zu beschreiben. Also Leute, die damit arbeiten, zum Beispiel, wenn ihr gehört habt von Eugene Gendling, ein amerikanischer Psychologe, der dieses System des Focusing entwickelt hat, was heutzutage in vielen Psychotherapeuten benutzen in der Therapie, um ihren Klienten halt zu helfen mit ihren letztendlich mit den Emotionen, aber eben mit den Grundstoffen, aus denen Emotionen gebaut werden, mit dem Selbstempfinden, körperlichen Selbstempfinden, Gefühl umzugehen, arbeiten viel mit Umschreibung, weil die lassen sich nicht so einfach auf einen Begriff bringen oder so. Da müssen wir manche Bilder benutzen, es muss ein bisschen weitläufiger beschreiben, um uns dem anzunähern. Wenn man da so exakt werden will, ist das nicht etwas, was normal unserem konzeptuellen Verstand, vor allem wenn wir Rationalisten sind, sehr entgegenkommt oder sehr bequem sind, weil es ist immer irgendwie so eine neblige, nicht so genau definierbare Sachen halt, verschwimmt. Das sind Dinge, die wir in unseren Eingeweiden fühlen, in unserem Bauch. Und das sind sehr alte Teile unserer Systeme, die sind nicht halt hochrationell, wie wir das mit unserem modernen Geist oder Gehirn halt gewohnt sind, wo wir an sprachliche Definitionen oder so weiter, an Präzision gewohnt sind. Sondern es ist etwas wesentlich Vageres, aber etwas, was sehr fundamental ist für unser Befinden, in unserer generellen Orientierung im Leben. Der Buddha hat uns das als Kategorie für unsere Dhamma-Untersuchung sehr vereinfacht. indem er halt nicht in, so in diese ganzen Details, was man alles für Gefühlsnuancen empfinden kann, sondern er hat einfach gesagt, okay, das ist im Prinzip, kann man das in drei Kategorien unterscheiden. Ist entweder angenehm, unangenehm oder weder noch. Na, dann kann man das, wenn man das Buddha nimmt, ist dann neutral. Oder auch weder angenehm noch unangenehm. Das vereinfacht das Ganze. Ne? Wir wissen, dass also von angenehm bis sehr angenehm bis sehr unangenehm, also so eine ganze Skala natürlich besteht, ne? Von Subtilität. Das Entscheidende ist aber, dass für den Buddha uns darauf hinweist, dass was immer wir empfinden, wenn immer wir einen Eindruck haben, den wir wahrnehmen, dieser Eindruck auch automatisch immer einen affektiven Aspekt hat, einen Gefühlsaspekt. Und wenn wir es so vereinfachen, ist es auch sehr offensichtlich, gar logisch, kann ja gar nicht anders sein. Also was wir empfinden, ist entweder angenehm, ne? Oder es ist unangenehm. Und wenn es weder das eine noch das andere ist, dann ist es eben neutral. Also wir können natürlich immer so ein Urteil halt dazugeben. Und das ist etwas, was uns sehr helfen kann in unserer Untersuchung, wenn wir versuchen, unsere Erfahrung, die Funktionsweise unseres Geistes, unseres Herzens besser zu verstehen, hier unnötige Komplikationen, Stress, Unzufriedenheit, Form des psychischen Leidens versuchen wollen zu vermeiden und abzubauen durch besseres Verständnis. Weil dieses Gefühl sozusagen das der Grundbaustein ist, auf dem unsere Emotionen, Sankharas, aufbauen. Der Buddha hat es so beschrieben, das heißt, dass diese drei Dinge immer zusammen existieren, kann man nicht voneinander trennen. Wo immer Bewusstsein ist Vijnana, das ist auch Sanya und Vedana. Die drei treten immer zusammen auf. Aber vor allem Vedana, Sankara ist keine Obligation, ist immer Wahrnehmung und affektive Qualität, weder ein Gefühl, ist immer dabei. Also das Leiden, worum es dem Buddha also geht, wo wir darüber lernen können, das findet statt in diesem Sankara-Bereich. Das ist das, was wir dann damit machen, unserem Geist. Aber Wahrnehmung, also kognitiver Aspekt und Gefühl sind die Grundbausteine. Wenn die Emotionen, die wir als schwierige Emotionen, Wut, Zorn, Verzweiflung, wenn wir die wir vielleicht als problematisch oder als Leiden identifizieren, wenn das sozusagen das Gebäude ist, was wir bauen, dann ist Vedana und Sanya sind die Baumaterialien, die Ziegelsteine, aus denen wir das Haus bauen. Und wenn wir, was dort passiert und was in unserem Geist auch sehr schnell passiert, halt erkennen können an diesem Grundbaustein, dann können wir möglicherweise diese wahnwitzig schnellen Baumeister und Bautruppen, die in uns immer operieren, halt in eine Pause gönnen. Und verhindern, dass überhaupt also ein gefährlicheren Gebäude für uns überhaupt erstmal entstehen. Das hört sich erstmal vielleicht etwas komplex und kompliziert an. Es ist, denke ich, eben so, eben auch weil unser Geist und unsere Wirklichkeit sehr komplex und kompliziert ist. Es lässt sich aber glücklicherweise gerade auf einem Meditationsretreat, in der Meditation, sehr vereinfachen als praktische Anwendung. Weil sich das sehr schön und direkt beobachten lässt mit einem Phänomen, was nahezu unvermeidlich auf jedem Meditationskurs auftritt, nämlich der Schmerz. Oder jedenfalls das physische Unwohlsein. Oder das gibt noch alles, Verspannungen und alles, was damit zugehört. Diese Igitigit-Erfahrungen im Körper, die uns irgendwie bei unserem Projekt des inneren Geistesfriedens scheinbar in die Quere kommen. Also viele von euch, ihr seid ja schon Veteranen, Profis, und ihr habt das sicherlich schon erkannt, natürlich, für euch selbst, dass Schmerz oder gibt es einen harmlosen Begriff als Schmerz? Wir können mit Schmerz bleiben. Also was wehtut im Körper, nicht unbedingt ein Gegner oder Feind sein muss, sondern sogar ein Freund in der Meditation. Und dann wird das alles natürlich wesentlich einfacher, wenn wir das erstmal erkannt haben. Es ist also sozusagen, könnte man sagen, ein Anfängerfehler, wenn wir auf einen Retreat gehen und wir stellen uns also vor, weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber ja, jetzt, ne, neues Retreat im Kloster Dhammapada, schön, endlich raus aus diesem Alltagsstress und jetzt mal ein bisschen Ruhe gönnen und die innere Ruhe entwickeln und dann, aber am zweiten Tag spielt das Knie nicht mehr mit. Und das hatte ich nicht mit eingeplant. Das stand auch nicht mit auf der Information drauf. Und wir können das so schön für die Kontemplation benutzen, weil das bei physischem Schmerz eigentlich normal ist, also unsere Reaktionsmuster sehr einfach sind, sehr direkt. Tut weh, will ich nicht, mach weg. Und wenn es nicht weggeht, dann werde ich eigentlich schon bockig. Oder je nachdem, was halt unser bestimmtes oder unsere Kombination von psychologischen Programmen sind, Verhaltensmustern, die wir aufgebaut haben. Wir fangen an, uns Sorgen zu machen oder wir werden ärgerlich oder wir werden ungeduldig. Oder wir versuchen halt verzweifelt zurückzukommen in unsere Komfortzone und eine bequeme Haltung wieder zu finden. Und dann stellen wir das Knie für eine Weile ruhig und dann fängt das andere Knie an, wieder zu tun. Und dann justieren wir das auch und dann fängt es an, mit dem Rücken zu zwacken. Und dann sind wir mit dem Rücken am Arbeiten und dann ist es die Schulter. Und dann fangen wir an, halt einfach natürlich nicht inneren Frieden zu entwickeln, sondern wir kultivieren Unruhe. Weil wir ständig immer reagieren auf das Signal. Und das ist ja eigentlich auch, denke ich, wahrscheinlich der ursprüngliche biologische Sinn von Schmerz. Und da ist es Schmerz immer, versucht uns zu helfen, es soll eigentlich ein Freund sein. Er sagt uns als erstmal, da läuft etwas nicht rund. Hier, tu was. Ne? Das ist die Idee. Und das ist übrigens, fällt mir dabei auf, etwas nicht rundlaufen ist, habe ich jetzt vor kurzem gerade erst irgendwo gehört oder gelesen, anscheinend eine sehr akkurate, genaue etymologische Erklärung dieses Begriffs Dukkha im Pali, was der Buddha halt benutzt, was oft halt in erster Annäherung als Leiden übersetzt wird. Ich habe jetzt nicht mehr die Details im Kopf, aber das setzt sich halt aus Wörtern zusammen, die man jedenfalls so interpretieren kann, dass es darum geht, um die Achse eines Wagens, zur Zeit Buddha, das war ja auch so als Wagen halt eingeführt, im Vorstand schon ein bisschen früher, aber Wagen, die halt auf einer Achse, die in einer, wie heißt das, in einer Nut oder so drin steckt? Oder?
Narbe.
Narbe, das ist die Narbe. Und wenn das nicht richtig zusammenpasst, und wenn also das der Fall ist an eurem Wagen, und ihr fahrt auf eurem Wagen, dann geht das holter die Polter. Das läuft nicht rund. Und je schneller ihr fahrt, je mehr werdet ihr durchgeschüttelt. Und das ist Dukkha. Es läuft einfach nicht rund. Jetzt hat der Buddha gerade, das passiert natürlich nicht nur mit dem Körper, aber der Buddha hat gerade beim körperlichen Schmerz eben davon gesprochen, von den zwei Pfeilen. Dass es dem Körper nicht immer wohler geht, dass manchmal etwas wehtut, das ist unvermeidlich. Da hat der Buddha auch nicht mit irgendwie gehadert oder versucht, das irgendwie wegzukriegen. Das nennt er wie den ersten Pfeil, der uns trifft. Aber der zweite Pfeil, das ist jetzt die zweite Ebene von Dukkha, ist das, was wir dem hinzufügen, mit einer Art und Weise, wie wir uns dem gegenüber verhalten. Ne? Also die Aversion, die wir vielleicht haben, oder die Sorgen, die uns darüber machen, oder das Gejammer, oder ist, warum gerade ich, oder warum gerade jetzt, alle anderen sitzen schön gerade und scheinen es hier zu genießen, nur ich bin am Leiden, oder wenn meine Mama jetzt hier wäre, dann wäre das alles besser. Oder wenn ich nur mein Knieschoner mitgebracht hätte, oder wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und meine Salbe zu Hause vergessen hätte, oder nicht diese komische Bewegung gemacht hätte. Und so weiter und so fort. Also das Extra, was wir hinzufügen, ist halt der zweite Fall. Das ist die Form des Dukkha, über den der Buddha halt uns was anzubieten hat. Und das geschieht natürlich nicht nur mit körperlichem Schmerz, sondern auch in unserem seelischen Leiden und Beziehungen und so weiter. Aber auf der Ebene von Emotionen, wenn es um Beziehungen geht und so weiter, ist natürlich viel komplexer und subtiler. Und auch unsere Muster ist oft ein bisschen schwerer zu durchschauen und auch auseinanderzudröseln. Mit körperlichem Schmerz ist normalerweise für die meisten uns relativ klar und deutlich zu sehen. Trotzdem übersehen wir es immer wieder. Auch auf dem Retreat, wo wir eigentlich hierher kommen, um diese Aufmerksamkeit zu entwickeln, um genau diese Muster zu erkennen. Das ist ja, wo ich gestern von gesprochen habe. Also wenn wir fleißig unsere Aufmerksamkeit entwickeln auf die Atmung, ob was wir daraus bekommen, hat aber viel mit unseren Intentionen zu tun und ob wir das, was wir denn wahrnehmen, auch intelligent verarbeiten, im Hinblick auf unsere Intention, auf unsere Absicht. Wenn also meine eingestandene oder uneingestandene Absicht nur ist, einfach Ruhe zu entwickeln und ich die Idee habe, dass Ruhe mit Bequemlichkeiten und so weiter zu tun hat und dann der Körper nicht mitspielt, nehme ich das wahr und nehme das dann nur wahr als eine Störung und versuche das entweder zu ignorieren oder irgendwie wegzumachen oder ich bleibe einfach gefangen in meinem Selbstmitleid oder in meinen Sorgen oder so, also je nachdem, was man da ist. Muss aber eben ja nicht so sein. Denn letztendlich, was immer wir sonst entwickeln mit unserer Achtsamkeit, worum es dem Buddha geht, ist eben genau zu sehen, aha, hier ist Leiden. Wunderbar, jetzt hier kann ich was lernen. Wo kommt das her? Was ist mein Anteil dabei? Ist es einfach Gott gegeben oder wirklichkeitsgegeben oder ist es eben so, Pech gehabt? Oder hat das was damit zu tun, wie ich mich hier verhalte mit dieser Situation? Wie ich vielleicht insistiere auf meinem Programm, auf meinem Plan A, anstatt nach Plan B zu suchen. Oder eben einfach so haben will, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das gedacht habe, bevor ich auf das Retreat gekommen bin. Und das ist dann natürlich eben nicht nur ein Anfängerfehler. Man sagt ja immer, wir sollen den Anfängergeist bewahren in der Meditation. Das machen wir natürlich oft nicht in dem Sinn, wie es eigentlich gemeint ist, sondern auch als langjährige Meditierer machen wir immer wieder die Anfängerfehler. Wenn das nicht bei euch der Fall ist, natürlich herzlichen Glückwunsch, da seid ihr natürlich schon weiter auf einer Stufe. Aber wir fallen immer leicht immer wieder irgendwo rein, wo wir das nicht merken, was eigentlich spielen. Wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, ja, rechtes Knie weiß ich, ist nicht so gut. Gut, das kann ich erwarten, nach 2-3 Tagen tut das Knie ein bisschen weh, kenne ich schon. Ich weiß, es haben muss, mache ich mir keine Sorgen drüber. Aber plötzlich merke ich, das linke Knie tut weh. Okay, Moment, ja, rechte Knie, das ist ja okay, aber linke Knie, das hat ja früher noch nie weh getan. Also tut jetzt das linke Knie weh. Ne? Das könnte ja was Ernsthaftes sein. Und dann geht wieder das Programm los. Vielleicht ist das Kniekrebs. Oder muss ich jetzt irgendwas machen? Soll ich eine andere, oder soll ich vielleicht schon mal meinen Doktor anrufen? Oder warte ich erstmal und schaue erstmal, wie sich das entwickelt? Oder mal schauen, was morgen ist. Kann ich das eigentlich vermeiden? Gehen wir wieder dran. Ne? Passiert uns auch nach 20 Jahren noch, wenn plötzlich etwas auftaucht, was wir noch nicht gewohnt sind, was neu ist. Gerade mit dem Körper, solange wir noch mit dem Körper, daran können wir sehen, die selber noch mit dem Körper identifiziert sind, auch nach vielen Jahren der Praxis, wenn irgendwas Neues da ist, was man noch nicht kennt, jedenfalls für mich, so, dann, aha, dann kommt doch wieder irgendwie so die Unsicherheit. Was machen wir damit? Jetzt könnte ja was sagen. Das Interessante ist, wenn immer wir uns auf der Ebene ertappen, ist der Zug eigentlich ja schon abgefahren. Das ist natürlich nicht, wir können natürlich dann da anfangen. Aber das ist dann das Interessante, dann von da das zurückzuarbeiten. Wo kommt das eigentlich her? Ne? Wenn wir erstmal gefangen sind und sagen, na, soll ich jetzt den Doktor anrufen? Und habe ich jetzt die Telefonnummer dabei? Oder ach Quatsch, mach nicht so einen Blödsinn, das ist schon nicht so schlimm. Und wir können auch erstmal warten, bis wir wieder zu Hause sind. Oder wenigstens bis morgen, schauen wir erstmal, wie das morgen ist. Oder so, ne? Manchmal ist natürlich ein Schmerz ein Zeichen dafür, dass wir uns darum kümmern sollten, das ist natürlich richtig, wir sollen das nicht einfach nur ignorieren. Aber die Faustregel ist natürlich normalerweise, wenn also Schmerz auftritt, der nicht weggeht, wenn wir aufstehen und was anderes tun, oder der schlimmer wird, dann ist natürlich gut, dann auf eine oder andere Weise müssen wir natürlich dann darauf antworten, uns darum kümmern. Aber wie ihr natürlich ja wisst, gerade in der Sitzmeditation, wenn wir still sind, treten alle möglichen, manchmal extrem Empfindungen auch Schmerzen oder seltsame Empfindungen, die aber, sobald wir aufstehen oder nach wenigen Momenten oder Minuten einfach wieder verschwinden. Und das sind normalerweise dann Sachen, um die wir uns wahrscheinlich keine großen Sorgen machen brauchen. Außer wenn das damit vielleicht zu tun hat, dass ihr eine fürchterliche Sitzhaltung entwickelt haben, ist natürlich kein Wunder, dass man immer wieder hinsetzt, dann der Schmerz wieder auftritt. Aber gut, wenn das wirklich schädlich wäre, dann ist das sicherlich auch etwas, was nicht einfach so wieder weggeht. Wir können das also als eine Einladung nehmen, die Natur unserer Erfahrung und was da passiert, zum Beispiel in diesen 5 Gruppen, mit denen ich angefangen habe, was da eigentlich vor sich geht und wo da das dann hineinkommt und ob das wirklich nötig ist oder ob ich da eine Autorität drüber habe, ob ich etwas anderes machen kann, um das zu vermeiden. Und also als ganz einfache, direkte Handlungsanweisung wäre das, wenn es das nächste in einer Meditation irgendwo zwackt und zwickt und dieser Impuls aufkommt, mich zu bewegen, um das abzustellen, tut das nicht. Oder versucht das, dem Impuls nicht zu folgen. Weiß ich natürlich auch selbst, wie schwer das ist, weil viel davon ist einfach, ist wirklich, also dieses ist ein Autopilot, der sehr schnell halt greift. Also bevor wir überhaupt das wahrgenommen haben, gemerkt haben, den Impuls haben wir schon ihn ausgelebt und uns ein bisschen adjustiert oder so ein bisschen so, hier und da, Knie ein bisschen mehr rein, ein bisschen mehr raus, das Kissen ein bisschen verrutscht, ein bisschen auf dem Kissen verrutscht. Aber weil wir hier ziemlich viel Zeit verbringen und diese Impulse dann wahrscheinlich auch immer wieder kommen, irgendwann erwischen wir vielleicht einen Impuls, wo wir nicht gleich den ausleben, ausagieren, sondern einfach nur diesen Impuls wahrnehmen und sagen, aha, Impuls als mich zu bewegen. Vielleicht ist es überhaupt das, was ich wahrnehme, der Impuls, mich zu bewegen, woher kommt der? Aha, unangenehmes Gefühl im Körper. Und dann kann ich mir vielleicht erlauben, einfach einmal für 3 Atemzüge nichts zu tun, sondern das einfach zu beobachten. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Es geht also nicht darum zu sagen, also ich, das kann man auch machen. Ich glaube auch Goyenka-Retreats, ne, gibt es dieses Determination. Wo man Strong Determination, also mal für determiniert für eine Stunde zu sitzen und sich überhaupt nicht zu bewegen, egal was passiert. Das kann sehr interessant sein. Normalerweise empfehle ich das nicht, weil ich keine Verantwortung dafür übernehmen will für die Resultate. Aber was passiert, wenn ich mir also vornehme, okay, jetzt habe ich das also gelernt, also ja, Abhinandu sagt, ich soll nicht Ungeduld und Unruhe entwickeln, indem ich immer mal einfach stillsitzen, Zähne zusammenbeißen und durch. Das ist eine bestimmte Haltung, die wir natürlich dann entwickeln. Und das hat Konsequenzen. Will ich jetzt keine Wertung abgeben, das kann positiv, negativ, neutral sein. Aber natürlich, die Tendenz ist, wenn wir das machen, dass wir uns verhärten. Wir haben dann also schon die Vorstellung, ja okay, das mache ich jetzt, ich werde mich jetzt nicht bewegen. Und das sind, wie lange sind das? 45 Minuten? Oh, Backe. Dann bereite ich mich mal lieber auf etwas vor, weil das schon nach 2 Minuten fängt es an weh zu tun und das kann ja nicht nur schlimmer werden. Und dann ist wie wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich weiß, da ist ein Loch und da wird gebohrt. Ich fange schon an, bevor überhaupt was passiert, ne, schon Verspannung aufzubauen. Und das braucht natürlich kein Diplom, um zu wissen, dass das nicht hilfreich ist. Das gehört eben dazu, zu dem zweiten Pfeil. Jedenfalls laut dem Buddha, das können wir natürlich selber überprüfen. Wenn wir uns verspannen mit einem Schmerz, uns dagegen stemmen, dann macht das Sachen, das ist eher von Aversion, von Angst oder solchen Gefühlen, macht das natürlich meistens schlimmer. Also wenn wir stattdessen uns also nur vornehmen für 3 Atemzüge, oder wenn 3 zu viel sind, 2 Atemzüge, mit diesem Schmerz, was wir als Schmerz bezeichnen, oder unangenehme Empfindung halt verbleiben, ist das wesentlich weniger. Das können die meisten von uns sich sicherlich vorstellen, dass wir das aushalten, 2 Atemzüge. Da verhärtet sich nichts. Und dann können wir für diese relativ kurze Dauer einfach damit verweilen und dann einfach mal schauen, was passiert. Das ist Untersuchung. Hat nichts zu tun mit viel Nachdenken. Aha, Schmerzimpuls, anderes Programm. Das Programm in Leerlauf schalten, dabei bleiben. Und dann schauen wir, was nach den 2, 3 Atemzügen passiert. Und da kann die ganze Welt passieren. Da können tiefe Einsichten rauskommen, die sehr überraschen können, was innerhalb von 2, 3 Atemzügen mit so einem Gefühl oder mit unserer Beziehung zu dem Gefühl passieren können. Es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Und nach 2, 3 Atemzügen fühle ich immer noch oder noch mehr, dass es wirklich angebracht wäre, jetzt mich zu bewegen, um das abzustellen. Dann kann ich aber mich dann sehr bewusst die Entscheidung treffen, jetzt das Knie ein bisschen zu bewegen, um diesen Schmerz vielleicht irgendwie zu lindern oder abzustellen. Und das ist schon eine Welt von Unterschied. Weil anstatt, dass ich Unruhe kultiviere, weil ich immer nur reagiere auf alles, was kommt, also auf den Schmerz, mache ich eine bewusste Entscheidung. Das ist also keine Reaktion mehr, sondern ich tue etwas sehr bewusst. Und während ich also etwas sehr bewusst tue und mich sehr bewusst bewege, unterbricht das natürlich auch nicht meine Aufmerksamkeit und muss eben auch nicht meine Sammlung beeinträchtigen, die ich entwickelt habe, weil ich hier ganz bewusst dabei bin. Also das Herz bleibt ruhig dabei. Ich bewege den Körper, aber das Herz bewegt sich nicht, oder jedenfalls nicht auf reaktive Art und Weise. Das ist ganz anderes Sankara. Aber es kann natürlich auch viel mehr passieren. Es kann sein, dass ich nach den drei Atemzügen, dass das Gefühl gar nicht weg ist. Oder sich ganz verändert hat. Oder es ist noch da, aber der Impuls ist nicht mehr da. Das ist kein Problem mehr. Das kann passieren. Oder ist auch hoffentlich vielleicht auch schon mal passieren. Ist ja nicht so dramatisch, oder? Ist ja nicht scheinbar nicht weltbewegend. Aber wenn wir genau aufpassen, dann sehen wir, da haben wir das Prinzip, etwas von dem Prinzip erkannt, von wem der Buddha spricht, wo dieses ganze Gebäude von Dukkha, der zweite Pfeil, darum sich aufhängt. An diesem Unterschied von der erste Pfeil, diese Empfindung, die ursprüngliche Empfindung, das Rohmaterial, aus dem wir unsere Welt bauen, und was wir daraus machen, unsere Haltung. Dass es nicht etwas ist, was wir einfach so, was solide ist, was wir als felsenfest hinnehmen müssen. Aha, oh, mein Knie schmerzt schon wieder, also muss ich mir jetzt Sorgen machen und vielleicht mein Zimmer darüber befragen, weil ich weiß, dass sie eine Osteopathin ist. Oder vielleicht soll ich sie nicht fragen, weil ich will ja nicht ihre Ruhe stören. Das ist ja schon mehr als Einzug abgefahren. Das ist also unheimlich komplexe Wirklichkeiten, die wir uns schon in wenigen Sekunden halt hineingefahren sind. Alles fängt an mit diesem Sinneseindruck, dieser Körperempfindung, auf die wir eine Wahrnehmung haften, Sanya, und die mit einem Gefühl unterlegt wird. Gefühl mag ich nicht, das ist schmerzhaft. Und dann Sanya zum Beispiel, Schmerz. Ich nenne das Schmerz. Das ist ja ein Begriff erstmal, den wir da, eine Etikette, die wir an diese Empfindung hat, anheften. Dann konzeptualisieren wir die Erfahrung. Schmerz und Schmerz ist ein sehr allgemeiner Begriff. Und der hat für alle von uns auch leicht oder sehr unterschiedliche Konnotationen, weil wir eine andere Geschichte haben, eine andere Beziehung zu dem, was Schmerz in unserem Leben bedeutet. Und deshalb natürlich dann auch von Schmerz, mein Schmerz, in meinem Knie, und dann geht die ganze Geschichte los. Ne? Also so baut halt, wie gesagt, aus der Wahrnehmung und dem Gefühl, die Bausteine, die Backsteine, haben wir in Windeseile ein ganzes Gebäude gebaut, was möglicherweise auf unsicheren Fundamenten steht und windschief ist. Wie dieses Hochhaus in Sydney. Habt ihr nichts von gelesen, weil ihr ja keine Nachrichten guckt. Okay, brauche ich euch nicht mit zu belasten. Findet ihr vielleicht raus, wenn ihr wieder nach Hause kommt. Es ist noch nicht zusammengebrochen, aber es macht merkwürdige Geräusche. Und so ist es, ne? In unserem Geist. Wir haben dieses Gebäude, es ist noch nicht zusammengebrochen, aber es macht merkwürdige Geräusche. Und das ist Dukkha. Es läuft nicht rund. Wenn wir also die Sammlung und die Klarheit, die wir vielleicht entwickelt haben in unserer Meditation, weshalb wir die ganze Zeit immer wieder langweilig, ne? Vielleicht irgendwann, immer Achtsamkeit auf den Atem, Achtsamkeit auf den Atem, da kommt das plötzlich zum Tragen. Wenn wir plötzlich schneller sehen, bevor sich das Ganze so entwickelt, oder wir diese Entwicklungen sehen können. Und dann natürlich auch versuchen können, die zurückzuverfolgen oder auch zu vereinfachen oder zurückzuschneiden, oder was, ne? Abzubauen, bis wir wieder bei den Grundbausteinen angekommen sind. Und einfach mal schauen, was ist das eigentlich, was ich Schmerz nenne? Einfach mal die ganze Reaktion, die wir haben, Sankaras, oder sogar die Wahrnehmung, die wir haben, wenn wir das schaffen, das einfach auszuklammern und zu der Empfindung selber zurückkommen. Und dann können wir untersuchen, uns Fragen stellen und vielleicht auch andere Wahrnehmungen zum Zug kommen zu lassen, die vielleicht präziser sind. Also was ist es denn, was ich Schmerz nenne? Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Schmerz? Ist das ein scharfer Schmerz? Ist es ein dumpfer Schmerz? Ist es ist es heiß? Ist es kalt? Vielleicht sehr viel relevanter, ist es kontinuierlich? Ist es ein kontinuierlicher Schmerz? Oder ist der verändert sich? Da können wir sehr interessante Sachen eben rausfinden. Sowohl auf der psychologischen Ebene, über uns selber, wie das also funktioniert, also diese Frage, wie ist der Schmerz eigentlich, wie unangenehm ist das, ist das aushaltbar, ist das nicht aushaltbar? Manchmal ist das Problem, dass wir uns gar nicht die Frage stellen, sondern wir reagieren halt einfach. Aber wenn wir uns die Frage stellen, also ist das eigentlich okay, was ich da empfinde? Also ich weiß, ich habe immer gesagt, ist das unangenehm, das kann ich schnell, ist das okay? vielleicht kommt die überraschende Antwort, es ist gar nicht okay. Das haben wir uns vorher gar nicht gefragt, das wollen wir so gar nicht herausfinden, sondern wir reagieren halt erstmal. Und wenn überhaupt, fragen wir uns hinterher. Und dann ist es natürlich nicht mehr relevant. Wir können uns fragen, wie viel von dem Leiden, was ich an diesem Schmerz leide, liegt in der Empfindung und wie viel davon liegt in meiner Reaktion. Ändert sich das, wenn ich mich auf andere Art und Weise mit dieser Empfindung auseinandersetze oder mich dazu verhalte? Interessanterweise haben wir uns ja, wenn wir das gemacht haben, wenn wir diesen ersten Schritt getan haben, haben wir unsere Haltung ja schon geändert. Auch ohne dass das irgendwo unsere bewusste Absicht oder unser Programm war. In dem Moment, wo wir uns das genauer anschauen, in diesem genauen Anschauen, da ist die Neugier, ne? Da ist das Interesse. Wir wenden uns dem mit einem gewissen Interesse zu. Vielleicht noch nicht unbedingt mit großem Gefallen, das muss ja nicht heißen, dass wir jetzt also dann mit Blumenstrauß unserem schmerzenden Knie nähern, aber es ist nicht mehr die Aversion da, ne? In dem Moment, wo wir Interesse aufbringen und uns das genauer angucken. Also die innere Haltung hat sich geändert und da können wir dann für uns selber in unserer Erfahrung, nicht in der Theorie, aber in unserer Erfahrung sehen, wie sehr sich eine veränderte innere Haltung gegenüber einer Erfahrung auswirken kann auf wie diese Erfahrung selber, für was wir erfahren. Wie sehr wir daran beteiligt sind, was unser Anteil, also der subjektive Anteil ist an der Welterschaffung, wie wir unsere Welt in jedem Moment auf eine bestimmte Art und Weise mit erschaffen. Das ist natürlich ein gewisser Ausdruck, wir können uns nicht einfach die Welten so zusammenträumen, wie wir sie gerne hätten, aber wir haben einen Anteil daran, was wir wahrnehmen und wie wir das wahrnehmen. Da können wir das sehr genau halt beobachten. Und wir können dann andere Haltungen ausprobieren, zum Beispiel die Freundlichkeit, Wohlwollen, Metta, Meditation in der Art und Weise, wie wir ein bisschen versucht haben, jetzt heute Nachmittag zu machen. Was passiert, wenn ich versuche, mich dem gegenüber irgendwie meinen Atem zum Beispiel benutze, wenn ich die Atemmeditation produziere und mir vorstelle, dass ich halt eine freundliche, positive Energie in dieses schmerzende Knie oder schmerzende Schulter hineinatme? Kann ich mit experimentieren? Muss ich ja nicht irgendwelche Vorgaben glauben, was dann passieren soll. Aber einfach mal zu experimentieren mit unterschiedlichen Haltungen. Wie verändert sich das? Und wie verändert sich damit mein inneres Klima? Inwiefern ist das relevant dafür, dass ich ein inneres Klima oder einen inneren Raum aufbaue? Wie kann das dazu beitragen, dass dieser innere Raum tragfähiger wird für meine Erfahrung? Dass ich mehr Raum schaffe für meine Erfahrung? Dass ich die Erfahrung dann so sein lassen kann, wie sie ist, also Gelassenheit entwickeln mit meiner Erfahrung. Ja, und ich kann möglicherweise auch fundamentalere, vielleicht strukturelle Einsichten in die Natur meiner Erfahrung, wie sie stattfindet, selber haben. Was ist eigentlich, was ich Empfindung nenne? Was ist das, was ich Körper nenne? Wie hängt das zusammen? Körper, Schmerz und Bewusstsein. Das ist ja alles irgendwie daran beteiligt, ne? Wenn mir meine Schulter wehtut und wenn ich direkt gucke, da ist Bewusstsein, da ist Schmerz, das hat was mit dem Körper zu tun, wie hängen die zusammen? Ist das alles das Gleiche? Lässt sich das trennen? Ist da etwas in meinem Bewusstsein, das untrennbar miteinander verbunden? Oder sind das Qualitäten, die zusammenkommen, aber die auch getrennt voneinander bestehen? Es ist interessant, wenn man etwas vielleicht sehr wertvolles dabei herausfinden über die Natur von Bewusstsein selber, von Gewahrsein selber. Wie sehr muss halt unser Gewahrsein, unser Bewusstsein, die Qualität unseres Bewusstseins abhängig sein von der Qualität des Inhalts unserer Erfahrung? Ob es gerade angenehm ist oder unangenehm ist. Definiert das, ob wir leiden oder nicht leiden? Oder gibt es Ebenen in unserem Bewusstsein, vielleicht diese Qualität des Gewahrseins, die in ihrer Qualität unabhängig ist. Können wir nur für uns selber herausfinden. Ne? Also wir können davon lesen, oder wenn ihr Ajahn Sumedho glaubt, Ajahn Sumedho habe ich gerade nur was angeschaut von Ajahn Sumedho, das ist ja sehr klar und überzeugt, er sagt, Gewahrsein ist das Einzige, dem man wirklich vertrauen kann. Mindfulness, Awareness ist the gate to the deathless, the path to the deathless. Das ist die Tür, die sich öffnet zum, auf Deutsch hört sich das nicht so gut an, Todlosen. Aber stimmt das? Ist das so für uns? Das ist natürlich etwas, was wir, als Glaubenssatz können wir uns das irgendwann an die Wand schreiben. Aber die Sache ist ja, wenn das nächste Mal irgendwo wehtut, wie weit kann, ist das Gewahrsein? Was ist das eigentlich in unserer Erfahrung? Und ist das eine Zuflucht für uns? In der Thai-Tradition, in der ich auch zu der ich gehört, in der ich praktiziere, übersetzt man das ja gerne so, also Buddha, als the one who knows, oder dasjenige und dasjenige in uns, was erkennt. Das heißt, das Gewahrsein an sich, das ist Gewahrsein an sich, das ist der Buddha als Zuflucht. Ajahn Chah und Ajahn Sumedho sprechen auch davon, also es geht nicht um den Buddha, der vor 2500 Jahren gelebt hat, der ist nicht mehr da, der kann uns nicht helfen. Sondern was ist der Buddha jetzt in unserer Erfahrung, der wirklich als Zuflucht dient? Das haben wir ja im Chanting heute rezitiert, oder einige von uns. Ne? Haben wir das? Ne, es ist bei den acht Übungsregeln, ist das mal am Anfang immer eine Zuflucht, ne? Buddha Dhamma Sangha. Habt ihr gar nicht gemacht, oder? Das heißt aber nicht, dass die nicht für euch gelten. Ist das wirklich die Zuflucht für uns? Nehmen wir Zuflucht? Und was ist das? Also nach Ajahn Chah, Ajahn Sumedho und vielen anderen Lehrern aus der thailändischen Bhakti-Tradition ist das eben dieses Buddha, ist diese Qualität des Wachseins, das in uns, was wach ist, was erkennt, das Gewahrsein. Also das in uns, was Schmerz als Schmerz erkennt. Also der Ajahn Sumedho ist für sich da ganz klar, das ist letztendlich unabhängig vom Schmerz. Sonst kann es keine Zuflucht sein. Das muss aber natürlich in unserer Erfahrung nicht unbedingt der Fall sein. Und es gibt natürlich Schmerz und Schmerz und wir haben alle unsere Grenzen. Und deshalb gibt es ja auch einen achtfachen Pfad. Es ist nicht einfach nur, dass wir einmal die richtige Idee haben oder dass wir es einmal erkennen und es ist alles für uns gelaufen. Deshalb hier kann Aha-Gewahrsein, habe ich ja auch. Das ist die Zuflucht, nämlich als Zuflucht habe ich keine Probleme mehr. Wäre ja schön, habe ich auch mal so gedacht. Hat aber nicht funktioniert. Weil in unserer Erfahrung halt die Qualität unseres Gewahrsens, oder wie man das nennen will, den Zugang, den wir dazu haben, sehr fluktuiert. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also manchmal wirklich haben wir so eine Erfahrung, wo wir wirklich also das noch sozusagen in den Vordergrund kommen, wenn das Gewahrsein so eine starke Wirklichkeit bekommt, das ist wirklich, dass sie wirklich grenzenlos und unangreifbar ist. Was immer was darum passiert, ist einfach was passiert. Und es ist kein Problem. Aber das können wir meistens nicht lange aufrechterhalten. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Aber das ist für mich in der, wenn es passiert, das ist für mich in der Beobachtung, Untersuchung gerade von Schmerz und unangenehmen körperlichen Gefühlen, die uns also sehr einfach immer zur Verfügung stehen, da haben wir also immer etwas, wenn sich jemand fragt, wie soll ich das untersuchen, oder ja, da haben wir es. Ne? Da können wir, sobald Schmerz auftaucht, da haben wir eine Einladung, etwas zu untersuchen. Ist vielleicht das Wertvollste, was wir dabei erfahren oder erkennen können, wo jedenfalls die Möglichkeit besteht. Nicht nur die Natur der Wahrnehmung oder dieser Empfindung an sich, sondern wie die sich mit dem Gewahrsein in Verbindung steht. Oder die Möglichkeit, dass wir an dem, wessen wir uns gewahr sind, das Gewahrsein selber erfahren können und das Gewahrsein als Zuflucht auch erfahren können, als das in uns, was inmitten der sich ständig verändernden, wandelnden Inhaltes unseres Erlebens halt eine natürliche, erkennende, annehmende Stille. Und es ist nicht steril, sondern es geht darum, es ist eine Qualität unseres Bewusstseins, also unseres Geistes, unseres Herzens. Es hat diesen kognitiven Aspekt, es erkennt, das ist, was jetzt ist oder wie es jedenfalls jetzt erscheint, wie es sich präsentiert. Und es hat einen affektiven Anteil. Wenn das Herz, wie der Buddha gesagt hat, halt frei ist von Blockaden und so weiter. Also der affektive Aspekt ist halt, es ist ein Gewahrsein des Herzens. Es ist halt Herz, das heißt, es hat Wärme. Es ist nicht steril, es ist nicht einfach nur analytisch. Und es kann Erfahrung so annehmen, wie sie ist. Es ist eine natürliche Freundlichkeit, ein natürliches Wohlwollen in diesem Herzraum, wenn er nicht blockiert ist oder wenn er, sagen wir es auch mal so, frei ist vom Vulkan, wenn er wirklich frei ist. Und wenn das nicht also jetzt für uns zu einer tiefgreifenden, transformierenden Erleuchtungserfahrung wird, was durchaus passieren kann, auch mit Zahnschmerz, zumindest vielleicht im Kleinen ein bisschen von das Prinzip davon lernen, ein bisschen davon erkennen, in welche Richtung das geht, also um Orientierung zu gewinnen. Wenn wir zum Beispiel uns erlauben können, einfach einmal für 3 Atemzüge nicht auf ein unangenehmes Gefühl, ein schmerzendes Knie oder so zu reagieren, sondern das anzunehmen, da mitzubleiben und beobachten zu können, wie sich der Inhalt dieser Erfahrung verändert in der Zeit, während unsere Anwesenheit unseres Geistes, unseres Herzens gleichbleibend einfach für diese Erfahrung, für diesen Prozess da ist und anwesend ist. Erkennen wir die Möglichkeit, dass wir nicht, dass es möglich ist, dass wir nicht reagieren müssen, dass wir diesen zweiten Pfeil nicht abschießen müssen. Wir schießen ja von selber ab. Das Problem dabei. Wir haben also möglicherweise Grenzen, sicherlich haben wir Grenzen, wo wir uns nicht helfen können, wenn wir anfangen, Pfeile zu verschießen. Aber wir können das Prinzip erkennen und dann wissen wir also etwas, wo wir vielleicht weiter dann arbeiten können. Also dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Sammlung entwickeln, ein bisschen mehr Geduld entwickeln, weiter hinschauen, weiter untersuchen, was die Dinge sind, uns immer wieder zu treiben, doch wieder zu insistieren und einen zweiten Pfeil zu schießen. Jetzt bin ich lange genug geduldig gewesen. Jetzt ist genug. Jetzt. Okay. Also das vor allen Dingen erstmal auch als Anregung für euch, dass halt also die unangenehmen Gefühle, die auftreten, also im Körper zunächst einmal zu nutzen, nicht einfach nur als Inconvenience, unangenehme Nebenerscheinungen zu betrachten, also etwas, was uns irgendwie im Wege steht, unserem Geistesfrieden, sondern etwas, dem wir uns zuwenden können, was wir, dem wir uns annehmen können, was wir sogar willkommen heißen können, als eine Einladung, etwas mehr darüber zu lernen, wie wir aus unangenehmen Erfahrungen, Gefühlen kein Leiden kreieren müssen, wie wir damit auch Gelassenheit entwickeln können.